Wir haben ein bisschen was aufzuholen an der Geschichte vom Nordreich Israels. Wir haben uns das letzte Mal die Regierungszeit von König Joasch angesehen, von Juda. Und er hat sehr lange regiert, nämlich an die 40 Jahre. Ich bin der erste König, deswegen wundere ich mich gerade, warum ich da bin, wo ich sein werde. Auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Könige Israels im Nordreich, die wir jetzt erstmal anschauen. Und dann geht es weiter, wenn wir noch dazu kommen, den König Amasia von Juda, dem Sohn von Joasch. Aber im Kapitel 13, 2. Könige, Kapitel 13, Vers 1, heißt es: Im 23. Jahr des Joasch, des Sohnes Ahasias, des Königs von Juda, wurde Joahas, der Sohn Jehus, König über Israel in Samaria und regierte 17 Jahre. So wie Gott dem Jehu versprochen hat, weil er den Götzendienst ausgerottet hat, den der böse König Ahab eingesetzt hat und Gottes Gericht an ihm ausgeführt hat, so wird jetzt sein Sohn König. Gott hat dem Jehu gesagt, 4 Generationen werden von ihm auf dem Thron sitzen. Und so haben wir hier eine neue Dynastie in Israel, die Dynastie Jehus. Genauso gottlos, wir haben keinen einzigen wirklich guten König im Nordreich Israel. Aber das ist der erste Sohn jetzt von diesem König, der König Joahas. Die haben alle so ähnliche Namen. Ne? Der eine ist Joasch, der andere ist Joahas. Ich glaube, die haben uns das zu Fleiß getan. Vers 2. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Wie gesagt, kein guter König im Nordreich Israel. Und er folgte den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er wich nicht davon ab. Was war die Sünde Jerobeams? Falscher Gottesdienst. Nicht unbedingt, dass sie falsche Götter angebetet haben, das haben sie dann nebenbei auch gemacht, aber das Problem war, dass Jerobeam einen falschen Gottesdienst eingerichtet hat. Statt an dem Ort, in der Art und Weise, wie Gott es vorgeschrieben hat, im Tempel in Jerusalem anzubeten, hat er 2 goldene Stierbilder oder Kalbsbilder aufstellen lassen, so als Ersatzreligion und hat gesagt, das sind die Götter, die euch aus Ägypten herausgeführt haben. Also schon Jahwe angebetet, aber auf eine falsche Art und Weise. So ihren eigenen Weg geschnitzt. Ein Abbild gemacht war natürlich verboten auch in den 10 Geboten. Und das gefällt Gott nicht. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, ist das auch eine ganz klare Ansage von Gott an uns. Dass es wirklich nur einen Weg gibt. Und nur ein Weg, der Gott gefällt. Nur einer hat für unsere Schuld bezahlt, die uns von Gott, dem Vater, trennen, und das ist Jesus. Und es gibt nur einen Weg. Und viele Menschen nehmen daran Anstoß. Und sagen, ja, es muss doch mehr Wege geben, und es gibt so viele verschiedene Religionen. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, ja, wir beten ja Yahweh an, nur mit Jesus wollen wir nichts zu tun haben. Wir warten noch auf den richtigen Messias, wir erkennen Jesus danach und wir können so Gemeinschaft mit Gott haben. Und die Antwort Gottes ist schlicht und einfach nein. Es gibt einen Weg. In Johannes 5 hat Jesus gesagt, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. So einfach ist es. Und der Apostel Johannes sagt es nochmal im 1. Johannesbrief in Kapitel 2, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also ohne Jesus gibt es keine Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Nicht durch irgendeine andere Religion, nicht durch Glauben an den Gott der Bibel. Ohne Jesus kann man alles vergessen. Es gibt einen Weg und wenn wir auf dem Weg gehen, kommen wir zum Vater in Gemeinschaft mit ihm durch seine Gnade, durch seine Liebe, durch das Werk, das Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und ohne Jesus kommen wir überhaupt nicht hin. Zumindest nicht zu Gott. Und das ist ganz klar. Und auch wenn das vielen nicht gefällt, Aber es gibt nur einen Weg, den wahren Gott anzubeten. Wir können nicht sagen, wie die Israeliten, ja, wir beten ja den Gott der Bibel an, Yahweh, aber wir versuchen unseren eigenen Weg zu gehen. Das funktioniert nicht. In Vers 3 lesen wir, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und er gab sie in die Hand Hazaels, des Königs von Aram, und in die Hand Ben-Hadads, des Sohnes Hazaels, alle Tage. Erinnert uns fast an das Buch der Richter. Und dann heißt es, Joas besänftigte das Angesicht des Herrn, und der Herr hörte auf ihn, denn er sah die Bedrängnis Israels, dass der König von Aram sie hart bedrängte. Also Joas schrie scheinbar zum Herrn aus, und der Herr hörte ihn. Er sah die Bedrängnis, er liebte sein Volk. Ich mag Gott. Es braucht nicht viel, dass er sich uns zuwendet. Es braucht nur eine kleine Hinwendung an ihn. Selbst wenn wir riesen Missgebaut haben. Manchmal denken Leute, oh, ich bin zu weit gegangen, ich kann nicht umkehren. Nee, ist ganz einfach. Nur zu sagen, nee, ich bin auf dem falschen Weg. Es tut mir leid, und ich will zu dir umkehren. Ich wende mein Herz wieder dir zu. Und der Herr ist so gewillt zu reagieren, ist so voll Liebe, er ist ein liebender Vater. Wir sind sein Augapfel. Sein Herz brennt für sein Volk. Und Joas besänftigte das Angesicht des Herrn, ob er das durch ein Opfer getan hat oder durch Gebet. Und der Herr hörte auf ihn, denn er sah die Bedrängnis. Und in Vers 5 lesen wir, der Herr gab Israel einen Retter, sodass sie von der Hand Arams loskamen. Und die Söhne Israels wohnten in ihren Zelten wie früher. Wie im Buch Richter. Wenn sie vom Herrn abfallen, dann ist Gott treu und gerecht, wie er es verheißen hat, zu züchtigen. Bis in die dritte und vierte Generation, das war sein Versprechen. Er wird sein Volk nicht verlassen, selbst wenn sie auf Abwege geraten. Er züchtigt, er tut es, um uns zur Umkehr zu bringen. Und wenn sie umkehren und sich ihm hinwenden, dann schickt er ihnen einen Retter, weil er Barmherzigkeit hat, weil er sein Volk liebt und er befreit sie. Wird nicht gesagt, wer der Retter ist hier, vielleicht war es ein unbekannter Herr Oberster oder Art Richter in Israel. Ja, das Prinzip, dass Gott auch unbekannte Menschen gebrauchen kann, zu einem großen Werk. Du musst keinen großen Namen haben, damit Gott Großes durch dich tun kann. Es könnte aber auch sein, dass der Retter die Assyrer waren. König von Assur, die Syrer bedrängt haben zu der Zeit, sodass sie dann von Israel abgelassen haben. Wie auch immer, der Herr gab Israel einen Retter. Er hatte hier die Fäden in der Hand, sodass sie von der Hand Arams loskamen. Die Aramäer sind die Syrer. Und die Söhne Israel wohnten in ihren Zelten wie früher. Dennoch wichen sie nicht ab von den Sünden des Hauses Jerobeams, der Israel zur Sünde verführt hatte. Sie lebten darin, und auch die Ascherer blieben in Samaria stehen. Gottes Güte, trotzdem wichen sie nicht ab. Paulus sagt, sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade größer werde? Und er sagt, niemals, unmöglich. Das ist pervers überhaupt, so zu denken. Gottes Gnade treibt uns zur Umkehr. Kein Freibrief zu sündigen. Es sind traurige Sachen hier. Sie erleben Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade. Und trotzdem leben sie in ihren Sünden. Gott hat uns viel Gnade geschenkt in Jesus Christus. Leben wir in unseren Sünden? Es ist ein Riesenunterschied, ob ein Christ mal auf die Schnauze fällt. Wir sind alle nicht perfekt. Jesus will uns sich immer ähnlicher machen, und hoffentlich passiert es ja in unserem Leben. Wir werden nie völlig perfekt werden. Aber es ist ein Unterschied, ob jemand mal auf die Nase fällt und eine Sünde begeht und Gott bekennt und umkehrt, oder ob jemand in seiner Sünde lebt, so wie jetzt hier geschrieben steht. Ist mir egal, was Gottes Wort sagt. Ich will so leben. Ich viele sündigen, von mir aus in Ehebruch leben, in Unzucht leben, betrügen, ich habe einen Vorteil davon, was immer es ist. Ist mir egal, was Gottes Wort sagt, das ist okay, ich habe die Ausnahmegenehmigung. Und wir sehen im Neuen Testament, dass Gott einen Unterschied macht. Wenn jemand hinfällt, können unsere Sünden bekennen und er ist treu und gerecht zu vergeben. Aber wenn jemand in Sünde lebt, sagt er, geh hin und weiß seinen Bruder zurecht. Und wenn er nicht auf dich hört, dann nimm einen zweiten mit und weiß ihn zurecht und zuletzt bringst du vor die Gemeinde. Und wenn er nicht umkehren will, wenn er in Sünde leben will, nicht jemand, der mit seiner Sünde kämpft und sagt, oh, Gott hilf mir, sei mir Sünder gnädig, sondern jemand, der in Sünde leben will. Wenn das so ist, dann soll er sich auch nicht Christ nennen dürfen. Wenn er nicht als Nachfolger Jesu leben will, dann soll er sich auch nicht so nennen dürfen. Er sagt, Jesus soll wen aus der Gemeinschaft ausschließen, bis er umkehrt, die Buße tut. Riesenunterschied, ob jemand sündigt, trotz bester Absichten, obwohl er Gott liebt, auf die Nase fällt, das passiert wohl jedem von uns, oder ob jemand ganz bewusst in Sünde lebt und sagt, mir ist es völlig egal, was Gott sagt, was die Geschwister sagen, ich drücke meinen Weg durch, ich will so leben und es ist mir egal. Die Israeliten leben in ihren Sünden und auch die Aschera, die in Samaria stehen, also nicht nur, dass sie diesen falschen Gottesdienst weiter verfolgt haben, sondern sie haben daneben auch diese perversen Fruchtbarkeitsgötzen der heidnischen Völker angebetet. Denn er hatte dem Joachas kein Kriegsvolk übrig gelassen, als nur 50 Pferde und 10 Kriegswagen und 10.000 Mann zu Fuß, denn der König von Aram hatte sie vernichtet und sie gemacht wie Staub beim Dreschen. Also die Aramäer haben sie sehr schwach gehalten. Das war nicht viel. 50 Pferde, 10 Kriegswagen, 10.000 Mann zu Fuß, das war ein Klacks. Wenn wir in Sünde leben, dann schwächt uns das immer. Absolut. Du kannst jetzt sagen, oh, ich spiele ein bisschen mit Sünde rum, oh, das wird mir nichts ausmachen, das schwächt mich nicht. Nee, es schwächt dich. Die Wahrheit ist, jedes Mal, wenn wir einer Sünde nachgeben, einen sündigen Impuls in unserem Leben, einen Impuls des Fleisches, wie die Bibel das nennt, es schwächt uns jedes Mal. Dann ist es einfacher, das nächste Mal wieder nachzugeben. Und je mehr wir nachgeben, desto mehr stumpfen wir ab und desto leichter wird es, zu sündigen. Auf der anderen Seite, je öfter wir widerstehen, jedes Mal, wenn wir sagen, nein, ich werde das tun und ich verleugne diesen sündigen Impuls und ich schreie zu Jesus aus um Hilfe und vertraue mich ihm an und ich widerstehe im Namen Jesu, das stärkt mich. Und je öfter ich das tue, desto stärker werde ich im Geist und desto stärker wird diese Mauer gebaut gegen diese Versuchungen und Angriffe der Sünde und des Feindes. Aber sie leben in ihren Sünden und die Konsequenz ist, dass sie schwach sind. Und die übrige Geschichte des Joachas und alles, was er getan hat und seine Machtdaten, sind die nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel? Und Joachas legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in Samaria und sein Sohn Joasch wurde an seiner Stelle König. Im 37. Jahr Joasch, des Königs von Juda, wurde Joasch, der Sohn Joachas, König über Israel in Samaria und regierte 16 Jahre. Ist fies, ne? Jetzt haben wir einen Joasch im Südreich und einen Joasch im Nordreich. Machen Sie es uns nicht einfach. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn und wich nicht ab von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er lebte darin. Selbe Geschichte wie sein Vater, so auch er. Und die übrige Geschichte des Joasch und alles, was er getan hat, und seine Machttaten, wie er mit Amasia, dem König von Juda, Krieg geführt hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Geschichte der Könige von Israel? Und Joas legte sich zu seinen Vätern und Jerobeam setzte sich auf seinen Thron. Joas aber wurde in Samaria begraben bei den Königen von Israel. Diesen Krieg mit Amasja werden wir gleich später noch sehen. Jetzt bekommen wir ein Detail aus dem Leben Elisas, des großen Propheten. Und zwar seine letzten Tage. Da ist es in Vers 14, und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Interessant, Elisa, dieser Gottesmann, gottesfürchtige Mann, der machtvolle Taten getan hat, der, durch den Gott Menschen geheilt hat, der Tote auferweckt hat, er wird krank und er stirbt an seiner Krankheit. Gott hat andere durch ihn geheilt, aber für ihn ist seine Krankheit die Art und Weise, wie Gott ihn nach Hause holt, in seine Ewigkeit. Krankheit ist nicht immer die Folge von Sünde, weil Gott ist fürchtiger Mann. Krankheit ist auch nicht immer die Folge von Unglauben, wie man hier behauptet. Das ist eine Ehrenehre. Hier haben wir Elisa. Der Gottesmann schlechthin, seine Zeit. Mächtigster Prophet, wahrscheinlich im Alten Testament, gemeinsam mit Elia. Er wurde krank. Ja, Krankheit ist immer die Folge von Sünde. Adam und Eva haben gesündigt, der Sündenfall, dadurch kam Krankheit und Leid und all diese Dinge in die Welt. In dem Sinne ist Krankheit immer Folge von Sünde, aber nicht immer von persönlichen Schuld. Es kann sein. Ne? Ich kann hingehen und Unzucht treiben außerhalb der Ehe oder Ehebruch begehen und mir dabei eine Geschlechtskrankheit einfangen. Dann ist die Krankheit Folge meiner Sünde. Oder ich kann mich kaputt saufen. Dann ist die Krankheit auch Folge meine Sünde, dass meine Leber kaputt ist. Oder so zukiffen und zurauchen, dass meine Lunge kaputt ist und ich Lungenkrebs bekomme. Dann ist das eine Konsequenz meiner Sünde. Aber nicht jede Krankheit. Gott benutzt in diesem Fall die Krankheit, um Elisa heimzuholen. Das ist eine Ehrlehre, wenn Leute sagen, wenn du krank bist, dann ist es, weil du nicht genug Glauben hast. Oder weil du irgendwo dies gebaut hast in deinem Leben. Das ist wahr. Wir sehen viele gottesfürchtige Männer, die krank sind, wo Gott es zulässt. Elisa ist ja einer, Paulus war ein anderer, Timotheus. Wir haben viele Beispiele in der Bibel. Elisa hätte sich wahrscheinlich gehofft, dass er entrückt wird wie sein Vorgänger Elia und sein Vorbild. Aber nee, er wird krank und stirbt wie so viele Menschen in dieser Welt an einer Krankheit. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über sein Gesicht und sagte: mein Vater, Wagen Israels und seine Pferde. Das war der Ausspruch, den Elisa getan hat, als Elia entrückt wurde, beschreibt die Macht Gottes. Vielleicht hofft auch der König oder hat gehofft und trauert, hat gehofft, dass auch Elisa entrückt wird, wie sein Vorgänger Elia. Und er war in gewisser Hinsicht sein geistlicher Vater der Nation Israel. Da sagte Elisa zu ihm: hole einen Bogen und Pfeile. Und er holte im Bogen und Pfeile. Und er sagte zum König von Israel: spanne den Bogen. Da spannte er ihn, und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sagte: öffne das Fenster nach Osten. Und er öffnete es. Und Elisa sagte: schieß. Und er schoss. Und da sagte er: Pfeil der Rettung von dem Herrn und Pfeil der Rettung gegen Aram. Also hier ein bildliches Wort der Prophetie, und Elisa legt es jetzt hier aus. Es war üblich damals, wenn man eine Invasion begonnen hat oder einen Krieg in ein anderes Land, dass man einen Pfeil hineingeschossen hat, so als Zeichen dieser Aggression. Pfeil der Rettung vor dem Herrn und Pfeil der Rettung gegen Aram. So wirst du bei Afek Aram schlagen bis zur Vernichtung. Dann sagte er, nimm die Pfeile. Und er nahm sie. Und er sagte zum König von Israel, schlag auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sagte, zu schlagen war 5 oder 6 Mal, dann hättest du Aram bis zur Vernichtung geschlagen, jetzt aber wirst du Aram nur 3 Mal schlagen. Interessant, der König hätte eigentlich verstehen sollen, wofür diese Pfeile geistlich sprechen. Der Mann Gottes wird zornig hier. König hat irgendwie gezögert. Wer weiß warum? Vielleicht aus Unsicherheit? Vielleicht aus Unglauben? Vielleicht wollte er die Syrer gar nicht wirklich vernichten und schlagen. Vielleicht hatten die ja irgendeinen positiven Effekt. Wenn man gute äußere Feinde hat, dann kann man die inneren auf Distanz halten. Manchmal hat Sünde so ihre angenehmen Anteile. Ne? Leute wollen nicht völlig vernichtend schlagen, wie Paulus sagt, ich kreuzige mein Fleisch, ich schlage meinen Leib. Ja, ein bisschen lassen wir über, ist auch ein bisschen bequem, oder? Ab und zu mal auf die Party und saufen oder ab und zu mal mit den Mädels rumhängen oder im Internet an Orten, wo wir nicht sein sollten. Ab und zu mal ein bisschen ablästern. Wir wollen unser Fleisch nicht wirklich ganz schlagen, weil irgendwie kitzelt es uns doch und macht doch ein bisschen Spaß. Und der Prophet wird zornig hier und sagt, hier hättest du 5 oder 6 Mal geschlagen, dann hättest du Aram wirklich vernichtet, so wie Gott es hier verheißen hat. Jetzt aber wirst du Aram nur 3 Mal geschlagen. Also Gottes Pläne verlangen auch unsere Mitwirkung. Gott wirkt nicht getrennt von uns, sondern durch uns und mit uns. Und Elise starb und man begrub ihn. Interessant, oder? Ist vielleicht beim Predigen gestorben hier. Wer weiß, das ist das Letzte, was in seinem Leben berichtet wird. Das ist das Wort des Herrn, den König verkündet. Coole Art zu sterben. Vielleicht hat er dann die Beine hochgezogen und weg war er. Und Elise starb und man begrub ihn. Und es kamen moabitische Räuberscharen ins Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Räuberschar und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Als aber der Mann da hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und stellte sich auf seine Füße. Cool, oder? Ich wünsche mir, dass das bei jedem von uns passiert, dass wir einen Einfluss haben über unseren Tod hinaus. Einen geistlichen Einfluss, der Menschen lebendig macht. Und Jesus sagt, wenn wir uns selbst verleugnen und uns selbst sterben und ihm nachfolgen, dann können wir so einen Einfluss sein, der andere lebendig macht, andere heil macht. Und Hazael, der König von Aram, bedrängte Israel alle Tage des Joahs. Aber der Herr war ihnen gnädig, erbarmte sich über sie und wandte sich ihnen zu wegen seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Er wollte sie nicht vernichten und verstieß sie nicht von seinem Angesicht bis dahin. Also die Gnade Gottes, trotz der Untreue Israels, hat sie gezüchtigt, aber wollte sie dann völlig vernichten. Und Hazael, der König von Aram, starb und sein Sohn Ben-Hadad wurde an seiner Stelle König. Da entriss Joasch, der Sohn des Joahas, der Hand Ben-Hadads, des Sohnes Hazaels, die Städte wieder, die dieser aus der Hand seines Vaters Joahas im Krieg genommen hatte. 3-mal schlug ihn Joasch und brachte die Städte Israels wieder zurück. Also hier haben wir die Details ausgeführt von dem, was vorher kurz zusammengefasst wurde. Joasch bringt die Städte wieder Juda zurück, die Aramäer seinen Vater Joahas weggenommen hatten. Gut, dann kommen wir wieder zur Geschichte von Juda, von Südreich. Nächster König ist Amasia hier im Kapitel 14. Wir blättern aber zur 2. Chronik, Kapitel 25, weil es da noch ein bisschen genauer ausgeführt ist in der Parallelstelle. Amasia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Joada von Jerusalem. Und er tat das Recht bei den Augen des Herrn, jedoch nicht mit ungeteiltem Herzen. Also jemand, der im Prinzip schon dem Herrn nachfolgen wollte, aber nicht mit ungeteiltem Herzen. Er tat, was recht war, hat das Richtige getan, aber sein Herz war lau. Könntet ihr mir in das Herz eines Menschen reinschauen? Das Richtige getan war vielleicht eher religiös als wirklich geistlich. Aber trotzdem, groß und ganz eine positive Beurteilung. Er tat immerhin was recht war im Augen des Herrn. Aber dieses geteilte Herz, das ist immer ein Problem. Und es geschah, als das Königtum bei ihm gefestigt war, brachte er seine Knechte um, die den König, seinen Vater, erschlagen hatte. Also er zieht die Mörder seines Vaters zur Rechenschaft, so wie das Gesetz es auch verlangt. Aber ihre Söhne tötete er nicht, sondern handelte, wie es im Gesetz, im Buch des Mose geschrieben steht, wo der Herr geboten hat, nicht sollen Väter um der Söhne willen sterben, und Söhne sollen nicht um der Väter willen sterben, sondern jeder soll für seine eigene Sünde sterben. Also Gerechtigkeit. Damals war es üblich, ganze Familien auszurotten. War irgendwie bequemer vielleicht oder weniger gefährlich. Wenn du die ganze Familie ausrottest, kann niemand mehr den Papa rächen. So haben viele damals gedacht. Aber der Herr sagt bei euch, in Israel soll es nicht so sein, sondern nur der, der Schuld auf sich geladen hat, der soll für diese Schuld zur Rechenschaft gezogen werden. Aber nicht der Sohn für den Vater oder der Vater für den Sohn. Das ist Gerechtigkeit. Gott ist ein gerechter Gott. Und wenn Gott es von seinem Volk verlangt, dann ist es nur logisch, dass er selber nicht anders handeln wird. Es gibt diese Irrlehren, die sagen, dass die Kinder die Schuld der Eltern mittragen müssen und Flüche, die dann vererbt werden, über Generationen, verbreitet von Derek Prince und anderen Typen. Das ist Schwachsinn. Ich glaube nicht, dass Gott selbst anders handelt, als er es von seinem Volk verlangt. Wenn er von seinem Volk Gerechtigkeit verlangt und hier recht ist, dass der Vater oder der Sohn nicht für seinen Vater zur Rechenschaft gezogen wird, dann wird Gott es auch im geistigen Bereich nicht tun. In Hesekiel 18, da sehen wir dasselbe Prinzip. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und alle seine Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, leben soll er und nicht sterben. Also Gott sagt, ich werde nicht die Söhne für die Väter zur Verantwortung ziehen, auch nicht die Väter für die Söhne. Und er sagt sogar, wenn ein Gottloser umkehrt, dann soll er leben und nicht sterben. Im Neuen Testament heißt es im 2. Korinther 17, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Wenn du in Christus bist, ist alles neu. Die Vorstellung, dass Gott dann an dir noch irgendwelche Sünden oder Flüche, irgendwas, was du von deinen Vätern geerbt hast, an dir rächen wird, ist ein verdrehtes Gottesbild. Tut mir leid, das ist nicht biblisch. Lasst euch nicht in dieses falsche Denken reinziehen. Da wurden schon viele Menschen kaputt gemacht damit und viel Unsinn getrieben. Wenn du in Christus bist, bist du eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen. Du hast eine neue Identität, du bist ein neuer Mensch, du hast eine neue Kraftquelle in dir. Und ja, ganz sicher, die Verhaltensweisen, die Sünden auch unserer Eltern, Vorväter, die prägen uns. Es ist offenes Geheimnis, dass die Kinder von Alkoholikern statistisch gesehen höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch wieder Alkoholiker zu werden. Aber wenn du in Christus bist, kannst du das durchbrechen. Kannst du Nein sagen, kannst du widerstehen. Das ist deine Entscheidung. Und Gott wird dich nicht strafen für irgendwas, was dein Vater getan hat, oder deine Vorfahren. Das ist Schwachsinn, das ist nicht biblisch. Das kommt aus dem heidnischen Denken eigentlich wieder. Esoterik von mir, also der heidnischen Religion. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist gerecht. Und er ist liebevoll. Und wenn wir in Christus sind, dann haben wir eine völlig neue Schaft. Vers 5. Und Amasia versammelte Juda und stellte sie auf nach Vaterhäusern, nach Obersten über 1000 und nach Obersten über 100 von ganz Juda und von Benjamin. Ja, rüstet jetzt sein Volk, stellt die Armee auf, um gegen Edom zu kämpfen, gegen die Edomiter. Das waren die Nachbarn im Osten. Und er musterte sie von 20 Jahren an und darüber und fand, dass 300.000 Auserlesene da waren, die mit dem Heer auszogen, die Spieß und Langschild trugen. 300.000, eine schöne Armee, aber trotzdem ein Bruchteil von dem, was noch sein, glaube ich, Urgroßvater Josaphat gehabt hat. Der hat eine Million Menschen gehabt. Und er warf aus Israel 100.000 wehrfähige Männer für 100 Talente Silber an. Wahrscheinlich hat er sich noch zu schwach gefühlt und wirft hier noch Söldner an. Um 3,5 Tonnen Silber. Da kam ein Mann Gottes zu ihm und sagte: O König, lass das Heer von Israel nicht mit dir ziehen, denn der Herr ist nicht mit Israel und mit allen Söhnen Ephraim. Wenn du denkst, dadurch stark zu sein zum Kampf, dann wird Gott dich zum Stürzen bringen von deinem Feind. Denn bei Gott ist Macht zu helfen und zum Stürzen zu bringen. Also er sagt: Verbünd dich nicht mit diesen Gottlosen aus dem Nordreich Israel, mit diesen Götzendienern. Vertrau auf den Herrn, beim Herrn ist Hilfe. Das war immer das Geheimnis zum Erfolg, das Geheimnis zum Sieg für Israel. Wenn sie dem Herrn vertraut haben, wenn sie dem Herrn treu waren, dann haben sie gesiegt. Egal, ob ein Israelit gegen 100.000 Gegner gekämpft hat oder 10.000. Egal. Wenn sie mit dem Herrn waren, dann hat der Herr ihnen den Sieg gegeben. Oft auf übernatürliche Art und Weise, dass Hagelkörner so groß wie Steine faustgroß vom Himmel gefallen sind, oder dass er die Sonne stehen hat lassen am Himmel, oder dass die Feinde sich gegenseitig aufgemetzelt haben aus irgendeinem Grund, weil Gott sie verwehrt hat. Aber wenn sie Gott treu waren, dann waren sie siegreich. Das war das Geheimnis zum Erfolg. Nicht durch Heer, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist. Wenn sie Gott untreu waren, dann war es egal, wie viel sie in der Überzahl waren, dann haben sie verloren. Und so sagt der Prophet: Geh keine faulen Kompromisse ein, hier. Bleib dem Herrn treu. Keine faulen Kompromisse, weil du dir irgendeinen Vorteil erhoffst. Weil du denkst, du brauchst Hilfe. Du brauchst die Kraft. Vielleicht du brauchst diesen korrupten Anwalt, um erfolgreich zu sein in deinem Geschäft, obwohl du genau weißt, dass der linke Dinge dreht. Oder diesen gottlosen Steuerberater, der die Bilanz fälscht. Oder du brauchst es, dass du ein bisschen lügst, machen doch alle zur Not lügen, dass mir ein bisschen weiterhilft. Kompromisse, faule Kompromisse, weil du dir dadurch Vorteile erhoffst. Und Amasia sagte zu dem Mann Gottes: Und was soll mit den 100 Talenten geschehen, die ich meinem Anwalt schon bezahlt habe? Die ich der Kriegsschar von Israel gegeben habe? Aber ich habe doch schon so viel investiert in diese gottlose Partnerschaft. Oder in meinen kleinen faulen Kompromiss hier. Ich habe schon so viel hochgezogen. Das kostet mich, wenn ich das loslasse. Der Mann Gottes sagte: Der Herr hat genug, um dir mehr als das zu geben. Mach dir keine Sorgen um deine Verluste, wenn du Kompromisse aufgibst. Mach dir keine Sorgen drum. Der Herr ist mehr als fähig, dir zu geben. Hundertfach, tausendfach, wenn nötig. Gott gehört alles. Hab keine Angst umzukehren von Kompromissen, von faulen Dingen. Gott kann dir mehr als das geben, was du investiert hast. Das handelt der Amasja sie ab. Muss er ihm zugute halten. Ne? Er hat auf den Propheten gehört. Und das hat ihm was gekostet. Kostet immer, wenn wir aus Kompromissen umkehren. Was sondert der Amasja sie ab? Die Kriegsschar, nämlich, die aus Ephraims Ring gekommen war, damit sie an ihren Ort zurückkehren. Und ihr Zorn entbrannte sehr gegen Juda und sie kehrten in glühenden Zorn an ihren Ort zurück. War ihr Stolz verletzt und sie sind um ihr Einkommen umgefallen. Ne? So ein Söldner, der hat mal so einen Grundbetrag gekriegt, aber dann hat er auf Kommission gearbeitet, sozusagen. Alles, was die geplündert haben, das hat denen gehört. Und jetzt schickt er sie zu Hause. Okay, sie haben 3,5 Tonnen Silber bekommen, auf die 100.000 Mann verteilt. Das hat der Amasja losgelassen, hat gesagt, okay, war ein Fehler, war ein fauler Kompromiss, ich lasse es los, selbst wenn es mich was kostet, selbst wenn ich finanzielle Einbuße habe dadurch, ich lasse es los, ich werde umkehren, ich werde es sauber machen ab jetzt, keine Kompromisse mehr. Aber die Leute waren stinkig, weil denen hat es auch was gekostet. Und sie sind zornig geworden. Und das kann dir auch oft passieren, wenn du umkehrst und straight lives für den Herrn, faule Kompromisse loslassen, dass manche Leute sauer sind auf dich. Dass du vielleicht ein paar Freunde verlierst. Oder ein paar Geschäftspartner, mit denen du so ein paar coole Dinge gedreht hast. Oder was immer es ist, eine Beziehung, die faul ist. Beziehung mit einem Nicht-Christen vielleicht. Wo du sagst, hey, nein, das ist ein Kompromiss, ich lasse die los, jetzt stinkt nicht auf mich. Ich will lieber saufen gehen. Mit meiner Klick. Ah, die sind stinkig. Und wollen auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Das war ein Grund, warum ich viele meiner Freunde verloren habe damals, weil die zu saufen begonnen hatten und nicht lieber mitmachen wollten. Es kostet, Jesus nachzufolgen. Aber denk dran, der mein Gott sagt, der Herr hat genug, um dir mehr als das zu geben, dir zurückzugeben. Und Jesus sagt ja, Häuser oder Frauen oder Mutter, Vater verlasst um meinetwillen, dem wird er hundertfach, tausendfach zurückgeben. Hier in dieser Welt und dann in der Ewigkeit erst recht. Gott wird nie unser Schuldner sein. Amasja aber fasste Mut und führte sein Volk in den Kampf. Ohne die Hilfe von den Heiden. Wir brauchen nicht die Hilfe von gottlosen Menschen. Wir brauchen nicht die Hilfe, sozusagen den Support von faulen Kompromissen. Na, wie oft hören wir das? Aber machen doch alle. Wenn man wirklich ehrlich lebt in dieser Welt, dann kommt man nicht weit. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Gott ist fähig. Hier Amasja führt sie gegen die Feinde in den Kampf und er zog ins Salztal und schlug die Söhne Seir 10.000 Mann. Und die Söhne Juda führten 10.000 Leben gefangen fort und brachten sie auf den Gipfel eines Felsen und sie stürzten sie hinab von dem Gipfel des Felsen, dass sie allesamt zerschmettert wurden. Na, in dieser Gegend haben die Söhne Seir, das waren die Edomiter, gelebt. Gegend von Petra. Heute diese bekannte Felsenstadt Petra. Und die Tradition sagt, dieser erste große Hügel. Man geht da diesen engen Canyon hinein, vielleicht so einen Kilometer, 2 Kilometer, kann mich nicht mehr erinnern, wie lang das genau war. Geht man hinein, bis man in dieses Tal kommt mit diesen Felsen und dann steht man plötzlich, wenn dieser Canyon aufgeht, steht man plötzlich vor diesem riesen Felsen und da haben die Nabatäer, die später gekommen sind, diesen wunderbaren Tempel oder ein Grab war es, glaube ich, hineingehauen. Aber die Tradition sagt, von dem Felsen haben die runtergestürzt. haben sie mir in Jordanien erzählt, wo wir dort waren. Wer weiß, so bestimmt. Ich fand es interessant, dass hier durchaus Traditionen gibt, die das untermauern und geschichtlich belegen, auch was hier passiert ist. Vers 13, aber die Männer der Schar, die Amasja hatte zurückkehren lassen, dass sie nicht mit ihm in den Kampf zogen, fielen in die Städte Judas ein, von Samaria bis Bethhoron und erschlugen 3000 Mann von ihnen und erbeuteten eine große Beute. Die Jungs haben sich gedacht, okay, wenn wir keine Beute bekommen von dem Krieg gegen Edom, dann holen wir uns halt von Juda. Und sind heimgezogen in den Norden, Richtung Israel und haben auf dem Weg dorthin ein paar Städte überfallen und ausgeraubt. Was ist das geistliche Prinzip, was wir davon lernen? Lohn der Sünde ist der Tod. Faule Kompromisse, Sünde bringt immer eine negative Konsequenz in sich. Ein geistliches Prinzip. Die Bibel sagt uns das. Ja, Gott kann vergeben, das ist die eine Sache, aber Sünde hat eine negative Konsequenz in sich. Sag mal, du hast gelogen, ja, Gott kann dir das vergeben, wird dir das vergeben, wenn du es bekennst, wenn du das Werk Jesu für dich in Anspruch nimmst, aber es kann vielleicht Jahre dauern, um das kaputtgegangene Vertrauen wieder aufzubauen mit der Person, die du belogen hast. Die Konsequenz deiner Schuld ist noch da. Oder du begehst Unzucht außerhalb der Ehe und vielleicht wird das Mädel schwanger. Gott kann die Sünde vergeben, aber die Konsequenz ist noch da. Oder noch schlimmer, du steckst dich mit AIDS an. Gott kann deine Sünde vergeben, deine sexuelle Sünde, aber die Konsequenz ist noch da. Und das sehen wir auch hier illustriert. Deswegen warnt Gott uns vor Sünde, weil er möchte, dass wir heil sind, weil er nicht möchte, dass wir uns kaputt machen. Weil er weiß es, Sünde macht anfangs Spaß, aber auf lange Sicht die Konsequenz davon ist immer Zerstörung und Tod. Tod von Beziehungen, Zerstörung von Beziehungen, Zerstörung, physische Krankheit, emotionale Not, geistliche Not. Bringt nie gute Frucht. Apostel Paulus hat gesagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist mir nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Weil die keine faulen Kompromisse. Wir haben wirkliche Freiheit in Jesus. Freiheit, Nein zu sagen, zur Sünde. Das ist echte Freiheit. Und es geschah, nachdem Amasja von der Schlacht gegen Edom zurückgekommen war, brachte er die Götter der Söhne Seir mit und stellte sie sich als Götter auf. Und er beugte sich vor ihnen nieder und brachte ihnen Rauchopfer dar. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Amasja und er sandte einen Propheten zu ihm. Der sagte zu ihm, warum hast du die Götter des Volkes gesucht, die nicht einmal ihr Volk aus deiner Hand errettet haben? Gute Frage, ne? Weißt du, hat der Amasja in der Schlacht einen auf den Kopf bekommen? Der tickt irgendwie nicht richtig, der denkt nicht richtig. Er besiegt diese Völker und dann bringt er deren Götzen mit und wirft sich von denen nieder, wo der Herr ihm Sieg gegeben hat. Diese Götzen, die nicht mal seine Feinde vor ihm retten konnten, macht keinen Sinn. Schwachsinn. Menschen tun oft dumme Dinge und beten irgendwelche Götzen an. Dass man für Menschen leben. Geld und Sex und Ruhm und was immer es noch gibt in dieser Welt. Und es geschah, während er zu ihm redete, sagte Amasja zu ihm, haben wir nicht zum Ratgeber des Königs gemacht? Hör auf, warum soll man dich schlagen? Moderne Übersetzung, halt's Maul, sonst kriegst du eine auf die Fresse. Und der Prophet hörte auf und sagte, ich habe erkannt, dass Gott beschlossen hat, dich zu vernichten, weil du das getan und auf meinen Rat nicht gehört hast. Und Amasja, der König von Juda, beriet sich und sandte zu Joasch, dem Sohn des Joahas, des Sohnes Jehus, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, auf, lass uns einander ins Angesicht sehen. ladet ihn hier nicht zum Klassentreffen ein, sondern sagt, komm, wir wollen Krieg miteinander führen. Da sandte Joasch, der König von Israel, zu Amasia, dem König von Juda, und ließ ihm sagen, der Dornstrauch auf dem Libanon, und sandte zu der Zeder auf dem Libanon und sagte, gib meinen Sohn deine Tochter zur Frau. Da liefen die Tiere des Feldes, die auf dem Libanon leben, darüber und zertraten den Dornstrauch. Du sagst, ich habe Edom geschlagen, und drum erhebt sich dein Herz noch mehr, Ehre zu genießen. Bleib nun in deinem Haus, wozu willst du dich mit Unglück einlassen? Damit du fällst und Juda mit dir? Als der König von Israel antwortet ihm mit einem Bild und sagt, der Dornstrauch, ja, so Dornen, Disteln, will sich mit der Zeder verheiraten. Größte, mächtigste Baum im Libanon, will sich auf dieselbe Ebene mit ihm stellen. Und dann laufen die Tiere drüber und zertrampeln diese Disteln. Ja, ist ziemlich klar, was er meint. Er sagt, hey, du denkst, du bist mir ebenbürtig, aber hey, die Tiere des Feldes können dich zertrampeln. Bleib lieber daheim, bevor du von uns eine Liebelein zu dir kriegst. Du bist stolz geworden. Und das ist sicher ein Stück Wahrheit dran. Er ist stolz geworden. Und will es jetzt nach den Edomitern auch mit dem Nordreich Israel aufnehmen. Wahrscheinlich auch wegen dieser 100.000 Mann, die die jüdischen Städte hier vernichtet haben, die aus Israel kamen, um sich da zu rächen. Und der König von Israel sagt, bleib in deinem Haus, wozu willst du dich mit dem Unglück einlassen? Gutes Wort. Wozu willst du dich mit dem Unglück einlassen? Oft spielen wir rum, so, weiß nicht, aus Stolz, irgendwelche anderen Motivationen, lassen uns bewusst mit unserem Unglück ein. Spielen herum mit Kompromissen, mit Sünde. Aber Amasia hörte nicht, denn das war von Gott, damit er sie in die Hand der Feinde gebe, weil sie die Götter von Edom gesucht hatten. Also wieder, Gott benutzt die Feinde, um sein Volk zu züchtigen, die von ihm abgefallen sind und ihm untreu geworden sind. Da zog Joasch, der König von Israel, herauf. Und sie sahen einander ins Angesicht, er und Amasia, der König von Juda, bei Beth Shemesh, das zu Juda gehört. Und Juda wurde vor Israel geschlagen. Ist erstaunlich, ne? Diese 300.000 Mann, die zuvor hier einen ganzen Haufen von Edomitern umgebracht haben, also wir wissen, 10.000 haben sie gefangen und vom Felsen geworfen. Und 10.000 haben sie umgebracht, 20.000 Leute. Und im Kapitel 13 haben wir gelesen, dass die Syrer im Nordreich Israel, ich glaube 10.000 Mann übrig gelassen hatten. Und 5 Streitwagen, so ähnlich. Habt ihr die Zahl noch im Kopf? Wir haben es gerade vorhin gelesen. Auf jeden Fall, es scheint, dass Juda krass in der Überzahl war gegen Israel. Aber hier haben wir auch wieder das Prinzip, wenn du gegen Gott kämpfst, wenn du Gott untreu bist, dann ist es egal, mit wie viel du in der Übermacht bist. Dann wirst du verlieren. Geistiges Prinzip, wenn du mit Gott bist, wenn du ihm treu bist, dann wirst du siegen. Wenn du ihm untreu bist, wirst du der Loser sein. Du wirst keine Macht mehr haben über die Feinde oder dein Fleisch oder, biblisch gesprochen, Sünde, Versuchungen. Du wirst machtlos sein in deinem Leben. Und Juda wurde vor Israel geschlagen und sie flohen, jeder zu seinem Zelt. Und Joasch, der König von Israel, nahm Amasia, den König von Juda, den Sohn des Joasch, des Sohnes des Joahas, bei Beth Shemesh gefangen und brachte ihn nach Jerusalem. Also er nimmt ihn gefangen. Das ist, was Kompromiss tut. Wir gegen Gottes Wort handeln. Nimmt uns gefangen. Sünde nimmt uns gefangen, versklavt uns. Und er riss eine Bresche in die Mauer Jerusalems vom Tor Ephraim bis an das Ecktor 400 Ellen. Das ist zur Nordseite der Stadt. Das war sowieso die, die am schwächsten war. Israel war umgeben vom Kidron-Tal und dann das Hinnom-Tal auf der anderen Seite. Aber von Norden gab es keinen Schutz als nur die Mauer. Und die reißen hier eine eine Bresche, ein Loch in die Mauer von etwa 200 Metern Länge. Das nächste, Kompromiss schwächt uns. Diese Überheblichkeit, wenn wir stolz sind, wenn wir denken, wir wissen es besser. Es versklavt uns, es schwächt uns. Und er nahm alles Gold und Silber und alle Geräte, die sich im Haus Gottes bei Obed-Edom befanden, und die Schätze des Hauses des Königs und die Geiseln und kehrte nach Samaria zurück. Und es beraubt uns. Macht uns ärmer. Gott möchte, dass wir die Fülle haben in unserem Leben. Sünde, Kompromiss, beraubt uns. Und Amasia, der Sohn des Joasch, der König von Juda, lebte nach dem Tod Joasch, des Sohnes des Joahas, des Königs von Israel, noch 15 Jahre. Und die übrige Geschichte Amasias, die frühere und die spätere, sie ist sie nicht geschrieben in dem Buch der Könige von Juda und Israel? Und von der Zeit an, da Amasia von der Nachfolge des Herrn abgewichen war, machten sie in Jerusalem eine Verschwörung gegen ihn. Er aber floh nach Lachisch, und sie sandten Männer hinter ihm her bis Lachisch und töteten ihn dort. Und sie hoben ihn auf die Pferde und begruben ihn bei seinen Vätern in der Stadt Judas, Jerusalem. Das letzte, der Lohn der Sünde ist der Tod. Bring dich um. Gott hat Gnade für uns. Wir können jederzeit umkehren. Und er wartet mit offenen Armen. Und wie gesagt, diese Verheißung aus Hesekiel 18, wenn der Gott Mose umkehrt von seinen Sünden, die er getan hat, und meine Ordnung will wahrt und Recht und Gerechtigkeit gibt, leben soll er und nicht sterben. Gottes Gnade. Wir brauchen nicht die Schuld unserer Väter oder sonst irgendwelcher Verwandter, wir haben alle genug Dreck am Stecken. Alles selbst genug sind wir in unserem Leben. Und wir alle haben den Tod verdient. Aber Jesus hat unsere Stelle eingenommen von einem Kreuz. Und wir können Gnade haben. Wir können Vergebung haben von unserer Schuld. Und auch Freiheit haben von der Macht, was wir sind in unserem Leben. Wir haben die Vollmacht, Nein zu sagen, Namen Jesu. Wir dürfen heil leben. Wir müssen uns nicht gefangen nehmen lassen und schwächen lassen und berauben lassen und umbringen lassen. Es muss nicht passieren in unserem Leben. Wir können mit Jesus widerstehen. Und wenn es uns auf die Schnauze haut, können wir aufstehen, umkehren und Gnade empfangen von Jesus. Wie dankbar ich bin für seine Vergebung und für seine Liebe und für seine Gnade. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort so straight ist und so klar zu uns spricht und dass wir diese geistlichen Prinzipien so klar illustriert sehen. Im Alten Testament. Und ich bitte dich, Gott, dass wir das anwenden auf unser Leben. Dass wir Menschen sind, die mit ungeteiltem Herzen mit dir leben, die keine faulen Kompromisse eingehen und Menschen sind, die stark sind in deiner Gnade. Mit dir leben, Jesus, und an dir festhalten. Deine Vergebung und deine Gnade und deine Liebe für uns. Stärk uns, Herr, und rüst uns zu. Herr, dass wir heil leben können. Nach deinem Wort auf dich. In Jesu Namen. Amen.